David Quammen, die neuen Seuchen, warum wir alle in Gefahr sind. Ebola, HIV, Malaria. Die Liste der Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übergesprungen sind, ist lang. Wenn du mehr über sie erfahren willst, gibt es dafür kaum eine bessere Quelle als David Quammen. Er hat mit zahlreichen führenden Forschern, Medizinern und auch Patienten gesprochen und zudem bei seinen Recherchen kein Risiko gescheut. Eine virenverseuchte Höhle voller flatternder Flughunde? Ein Balanceakt in voller Schutzmontur auf den wackeligen Dächern Bangladeschs? Alles kein Problem für den abenteuerlustigen Autor. Hauptsache, es gab vor Ort etwas über Krankheiten mit tierischem Ursprung zu lernen. Seine Erkenntnisse hat David Quammen in seinem Buch »Die neuen Seuchen« gebündelt. In unseren Blinks dazu erfährst du, woher Zoonosen kommen und welche Eigenschaften sie besonders gefährlich machen. Und du findest heraus, warum sich Gelegenheiten zum Spillover, also zum Übersprung auf den Menschen, immer häufiger ergeben. Quammen argumentiert, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis sich die nächste Pandemie ausbreitet. Mit Blick auf die weltweite Corona-Krise von 2020 liest sich das Buch damit wie eine düstere Prophezeiung. Blink Nummer 1. Zoonosen sind Infektionskrankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden. Hast du schon Pferde kotzen sehen? Falls ja, hoffen wir, dass du dir danach ordentlich die Hände gewaschen hast. Denn zahlreiche Krankheiten können von Tieren auf den Menschen übertragen werden. Die Fachsprache nennt sie Zoonosen. Und um es gleich vorweg zu sagen, das Thema ist ziemlich komplex. Gehen wir es also systematisch an. Viele Krankheitserreger haben sich auf eine bestimmte Art spezialisiert. Wenn sie auf eine andere Art übertragen werden, richten sie in der Regel keinen großen Schaden an, da sie vom Immunsystem unschädlich gemacht werden. Falls deine Katze Schnupfen hat, bist du selbst nicht in Gefahr. Das gilt aber nicht immer. Einige Erreger aus dem Tierreich lassen Menschen ernsthaft erkranken. Bevor wir uns ins Thema stürzen, müssen wir eine wichtige Unterscheidung kennenlernen. Krankheitserreger haben verschiedene Arten von Wirten. Bei Zoonosen sind häufig Reservoirwirte, Verstärkerwirte und Vektoren im Spiel. Reservoirwirte sind Tiere einer bestimmten Art, in denen sich ein Krankheitserreger über viele Jahre hält, ohne dass die Wirte selbst erkranken. Ein Verstärkerwirt ist eine Art, in der sich der Erreger besonders intensiv vermehrt. Einige, aber nicht alle Zoonosen brauchen einen Verstärkerwirt, um Menschen zu infizieren, da ihre Konzentration im Reservoirwirt zu niedrig ist, um uns gefährlich zu werden. Vektoren schließlich werden auch als Transportwirte bezeichnet. In ihnen vermehren sich die Erreger nicht, die Transportwirte verbreiten sie nur. Der Malaria-Erreger benutzt beispielsweise Stechmücken als Vektoren. Wenn eine neue Zoonose auftaucht und plötzlich Menschen an einer bisher unbekannten Krankheit leiden, machen sich Mediziner auf die Suche nach dem Erreger. Bei Zoonosen sind das unter anderem Bakterien, Viren, Pilze und Würmer, aber auch weniger bekannte Erreger wie Protisten und Prionen. Außerdem versuchen Wissenschaftler bei jeder neuen Zoonose herauszufinden, wer die verschiedenen Wirte sind. Und das ist manchmal sehr verzwickt. Aber woran liegt es, dass einige Krankheiten so ansteckend und gefährlich sind, während andere, zum Beispiel ein kleiner Schnupfen, uns kaum stören? Das wird am Beispiel der Viren deutlich. Blink Nummer 2. Wie erfolgreich oder gefährlich ein Virus ist, ist eine Frage der Strategie. Warum machen Viren uns überhaupt krank? Kurz gesagt, sie dringen in unsere Zellen ein, machen aus ihnen Virenfabriken und zerstören sie dann. In Schach gehalten werden sie, mehr oder weniger erfolgreich, von unserem Immunsystem. Die Viren ziehen mit unterschiedlichen Strategien in diesen Kampf. Wie gefährlich ein Virus für uns ist, hängt unter anderem davon ab, wie schnell es mutiert. Die Mutationsrate hängt davon ab, ob das Erbgut des Virus als RNS oder als DNS gespeichert ist. Die Gene von DNS-Viren existieren als Desoxyribonukleinsäure. Das ist die berühmte Doppelhelix. Dadurch, dass gewissermaßen eine Sicherheitskopie angelegt wird, ist es möglich, Mutationen wieder zu reparieren. Die Mutationsrate ist hier also niedrig. Liegt das Erbgut hingegen als RNS oder Ribonukleinsäure vor, also als einzelner Strang von Nukleotiden, bleiben zufällige Veränderungen in der Struktur einfach bestehen. Das Virus mutiert schnell und unkontrolliert. Das wiederum macht es unserem Immunsystem schwer, eine dauerhaft wirksame Verteidigung aufzubauen. Weitere Erfolgsfaktoren für das Virus und Gefahrenfaktoren für uns sind, wie schnell es sich im Wirt vermehrt und wie leicht es übertragbar ist. Eine wichtige Rolle spielt hier die Inkubationszeit, also die Zeit, in der eine Person bereits infiziert ist, aber noch keine Symptome zeigt. Wenn die Inkubationszeit recht lang und die infizierte Person währenddessen bereits ansteckend ist, verbreiten sich Erreger besonders gut. Manche Viren schließen auch eine Art Waffenstillstand mit ihren Wirten. Das bedeutet, sie befallen nur so viele Zellen, dass der Wirt nicht erkrankt, aber sie sich in ausreichendem Maß reproduzieren. In diesem Fall sprechen wir von Reservoirwirten. Die Mutationsrate, die Fähigkeit zur Vermehrung und der Befall von unterschiedlichen Wirten können als Strategie eines Virus bezeichnet werden. Allerdings ist bei diesem Begriff Vorsicht geboten. Viren sind nicht bösartig, sie entwerfen keine gewieften Schlachtpläne und sie haben es auch nicht gezielt auf uns abgesehen. Es handelt sich also nicht wirklich um eine bewusste Strategie. Die Viren folgen einfach der Evolution und die hat kein bestimmtes Ziel. Blink Nummer 3. Malaria. Die Definition von Zoonosen ist nicht so einfach, wie es scheint. Malaria ist eine Krankheit, die uns schon seit Menschengedenken plagt. Sie verursacht hohes Fieber und ist bis heute eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen auf unserem Planeten. Jährlich erkranken etwa 200 Millionen Menschen an Malaria. Mehrere hunderttausend sterben daran. Malariaerreger sind keine Viren oder Bakterien, sondern Plasmodien, eine Art einzelliger Parasiten. Streng genommen handelt es sich bei den meisten Formen von Malaria allerdings gar nicht um eine Zoonose. Warum das denn? Sie wird doch durch Mücken übertragen. Das ist richtig, aber die Mücken sind nicht im eigentlichen Sinne mit Malaria infiziert. Sie dienen nur als Vektoren, die den Erreger von einem Menschen zum anderen übertragen. Damit eine Krankheit als Zoonose gilt, muss allerdings ein tierischer Reservoirwirt vorhanden sein. Und das ist bei den meisten Malariaerregern nicht der Fall. Verschiedene Affenarten haben ihre eigenen Malariaerreger, die sich von unseren unterscheiden und nicht zwischen Affen und Mensch übertragbar sind. Hier stoßen wir auf eine Schwäche in der Definition von Zoonosen, denn sie beinhaltet eine zeitliche Dimension. Ab wann war der Mensch ein Mensch? Wann waren unsere Vorfahren noch Tiere? Wie lange muss sich ein Erreger im Menschen weiterentwickeln, bis er nicht mehr als Zoonose gilt? 10 Jahre? 1000? 100 Genmutationen lang? Anhand der Unterschiede im Erbgut von Menschen- und Affenmalariaerregern lässt sich eine Art Stammbaum der Plasmodien rekonstruieren. Dieser zeigt, dass die einzelnen Gruppen von menschlichen Malariaerregern enger mit ihren Entsprechungen bei Affen verwandt sind als untereinander. Das lässt darauf schließen, dass sie unabhängig voneinander auf den Menschen übertragen wurden und sich anschließend auseinanderentwickelt haben, sodass sie heute nicht mehr auf die jeweils andere Art übertragbar sind. Und doch haben wir die Malaria nicht vollkommen zu Unrecht in diese Blinks aufgenommen. Es gibt nämlich eine Ausnahme. Die von dem Erreger Plasmodium knowlesi verursachte Malaria ist eine Zoonose im klassischen Sinne. Ihr Reservoirwirt sind Makaken. Blink Nummer 4. Ebola. Einige Erreger schaffen den Übersprung schon seit langer Zeit immer wieder. Die meisten Formen von Malaria sind also vor langer Zeit auf den Menschen übergesprungen und halten sich seither. Anders sieht es bei Ebola aus. Hier kommt es immer wieder zu Spillovers, die regelmäßig zu tödlichen Ausbrüchen führen, welche sich aber in der Regel nach einer gewissen Zeit wieder gut eindämmen lassen. Das Ebola-Fieber erscheint wie eine Krankheit direkt aus einem Horrorfilm. Plötzlich taucht sie in einer abgelegenen Gegend in Afrika auf, ist unheimlich ansteckend und führt zu einem schnellen, grausamen Tod. Einige Arten von Ebola-Viren haben eine Todesrate von bis zu 90%. Mittlerweile ist bekannt, dass Ebola meistens dadurch überspringt, dass ein Mensch das Fleisch von infizierten, wildlebenden Schimpansen oder Gorillas isst. Allerdings sind Affen nicht die Reservoirwirte, denn sie erkranken ebenfalls an Ebola. Auch unter ihnen wütet das Virus in Epidemien. Teilweise verschwinden die beiden Arten aus ganzen Landstrichen. Der Reservoirwirt ist unbekannt. Verschiedene Forscher haben allerdings bestimmte Fledermäuse oder Flughunde im Verdacht. Der erste bekannte Ausbruch des Ebola-Fiebers fand 1976 statt. Aber es deutet einiges darauf hin, dass die Menschen in entlegenen Dörfern in den betroffenen Regionen seit langer Zeit mit Ebola leben und einen Weg gefunden haben, es effektiv einzudämmen. Für sie gelten solche plötzlichen Epidemien als böse Geister. Um sie zu besänftigen, müssen die Menschen bestimmte Regeln beachten, die virologisch betrachtet sehr sinnvoll sind. Erkrankte werden zum Beispiel nur von Überlebenden gepflegt und niemand darf mehr die Nachbardörfer besuchen. Das Alltagsleben findet nur noch eingeschränkt statt. Die Dorfbewohner verzichten auf Sex und bei Beerdigungen entfällt die traditionelle letzte Berührung des Toten. Sich zu isolieren und möglichst wenig soziale Kontakte zu pflegen, ist bei Infektionen immer eine Möglichkeit, wenn es darum geht, einen Ausbruch einzudämmen. In einem abgelegenen Dorf im afrikanischen Busch ist das noch relativ einfach. In unserer modernen, globalisierten Welt, in der wir ständig mit dem Flugzeug durch die Gegend jetten und in jeden Winkel der Erde vordringen, ist das schon komplizierter. Bei SARS ist uns die Eindämmung trotzdem gelungen. Blink Nummer 5. SARS. Frühzeitige Krankheitssymptome erleichtern die Eindämmung einer Epidemie. Die SARS-Pandemie der Jahre 2002 und 2003 war der erste bekannte Ausbruch einer Zoonose, die von einem Coronavirus verursacht wird. Innerhalb von wenigen Wochen verbreitete sich die Krankheit von Südchina ausgehend rund um den Globus, steckte über 8000 Menschen an und forderte insgesamt 774 Todesopfer. SARS steht für schweres akutes Atemwegssyndrom und Coronaviren haben ihren Namen von dem charakteristischen Kranz aus Proteinen, die ein wenig so aussehen, als hätten die Viren eine Krone auf. Es gibt zahlreiche bereits bekannte Coronaviren, die zum Beispiel Erkältungen auslösen. Aber SARS-CoV war das erste Coronavirus, das von einem Tier auf den Menschen sprang. Dieser Sprung erfolgte wie bei Ebola beim Verzehr von infizierten Tieren. Die Ansteckung ging von einem Wildtiermarkt in Südchina aus. Diese Übereinstimmungen sind kein Zufall. Bei SARS galten Larvenroller als Ursprung. Die ist eine asiatische Schleichkatzenart, die in Bäumen lebt und vielerorts als Delikatesse gilt. Alle Larvenroller auf Märkten und in Zuchtstationen wurden getötet, doch genau wie bei Ebola stellte sich auch bei SARS heraus, dass die Reservoirwirte vermutlich Fledermäuse sind. Nach der Epidemie erließ China strengere Bestimmungen zum Verzehr von Wildtieren und dem Betrieb von Wildtiermärkten. Dass SARS so erfolgreich eingedämmt wurde, lag vor allem daran, dass die Patienten nach der 2- bis 7-tägigen Inkubationszeit schon schwere Symptome hatten, bevor der Grad der höchsten Ansteckung erreicht war. Die meisten Betroffenen gingen daher zum Arzt oder in die Notaufnahme, bevor sie das Virus weitergaben. Dieser Umstand verhinderte auch, dass ansteckende Personen mit dem Bus fuhren oder als Lehrer arbeiteten und so zu Superspreadern wurden. Und er erklärt auch, warum so viele der angesteckten Ärzte und Krankenhausmitarbeiter waren. Bei vielen Krankheiten verhält es sich genau umgekehrt. Die Betroffenen sind schon einige Tage, bevor sie die ersten Symptome zeigen, sehr ansteckend. Das macht es so schwierig, diese Krankheiten einzudämmen. Blink Nummer 6. Nipah und Marburg. Überraschend viele Zoonosen gehen von Fledertieren aus. Malaria, Ebola und SARS sind ja sicher ein Begriff. Von Nipah und Marburg hingegen hast du vielleicht noch nie etwas gehört. Die beiden Krankheiten sind recht selten, aber interessant. Nipah ist ein RNA-Virus, das von Flughunden auf Schweine und von dort auf Menschen überspringen kann. Teilweise überträgt es sich auch direkt von Flughunden auf Menschen. Es tritt vor allem in Südostasien auf und verursacht eine schwere Hirnhautentzündung. Zwischen 40% und 75% der Nipah-Erkrankungen verlaufen tödlich. Zwischen 1999 und 2015 gab es ungefähr einmal im Jahr einen kleineren Ausbruch in unterschiedlichen Gegenden, vor allem in und um Bangladesch. Infektionen mit dem Marburg-Virus sind noch seltener. Insgesamt waren bis 2014 nur etwa 500 Fälle weltweit bekannt. Der Reservoirwirt ist vermutlich ein Flughund und es kommt hauptsächlich in Uganda und Kenia vor. Es gab aber auch schon einige Fälle in den USA und Europa. Dabei handelte es sich entweder um Touristen, die aus Afrika zurückgekehrt waren, oder Wissenschaftler, die sich an afrikanischen Laboraffen infiziert hatten. Das Marburg-Virus verursacht schweres Fieber, das mit Blutungen einhergeht und in etwa der Hälfte der Fälle tödlich endet. SARS, Nipah, Marburg und vermutlich auch Ebola haben eines gemeinsam. Ihre Reservoirwirte sind Fledermäuse oder Flughunde. Was hat es nun mit diesen Tieren auf sich? Ist es Zufall, dass von ihnen so viele gefährliche Krankheiten ausgehen? Teilweise ja. Aber es gibt auch einige Faktoren, die Flughunde und Fledermäuse zu perfekten Reservoirwirten machen. Erstens tauchen sie in sehr großen Populationen auf. Und je größer eine Population, desto besser hält sich ein Erreger in ihr, da er häufig neue, noch nicht immune Individuen findet. Außerdem lieben Fledertiere körperliche Nähe. Nachts kuscheln sich manchmal Tausende von ihnen eng in den Bäumen oder Höhlen hängen zusammen. Perfekte Bedingungen, um sich gegenseitig mit Krankheiten anzustecken. Außerdem sind Fledertiere mobil. Ihre Sommer- und Winterquartiere sind bis zu 1300 Kilometer voneinander entfernt. Und noch ein Faktor kommt hinzu. Wir reduzieren den natürlichen Lebensraum von Fledertieren immer mehr. Ihre Wälder werden abgeholzt und machen Feldern Platz. Die Flughunde und Fledermäuse passen sich gut an das Stadtleben an. Aber wer rückt hier wem auf den Pelz? Grundsätzlich gilt, je näher wir den Wildtieren kommen, desto mehr Gelegenheiten für Spillovers geben wir den Erregern, die vielleicht in ihnen hausen. Blink Nummer 7. HIV. Mutationen in Viren dienen Forschern zur zeitlichen Einordnung. Die Erforschung des Ursprungs von Zoonosen ist kompliziert. Vor allem, wenn sich ein Virus schon längere Zeit unbemerkt ausgebreitet hat. Das war zum Beispiel beim HIV-Virus der Fall, denn es hat eine sehr lange Inkubationszeit, die meistens Jahre dauert, bevor dann die Krankheit AIDS ausbricht. Aufgefallen ist AIDS zum ersten Mal um 1981 in der schwulen Community in den USA. Die Forscher machten sich sofort daran herauszufinden, was diese neue Krankheit verursachte und woher der Erreger kam. Das war allerdings alles andere als einfach. Lange Zeit galt Gaëtan Dugas, ein sexuell sehr aktiver kanadischer Flugbegleiter, als Patient Null. Doch je mehr über das HIV-Virus bekannt wurde, desto deutlicher stellte sich heraus, dass es schon lange vor ihm Infektionen gegeben haben musste. Schon bald erkannten die Forscher, dass es verschiedene Gruppen des HIV-Virus gibt und dass diese Unterschiede zwischen ihnen so einiges verraten. Retroviren, zu denen HIV gehört, sind RNS-Viren, die relativ regelmäßig mutieren. Diese Mutationen des HIV-Virus können als eine Art Uhr fungieren, die es ermöglicht, seine Entwicklung zu rekonstruieren. Forscher können bei zwei Viren, zum Beispiel aus Blutproben, das Erbgut vergleichen. Anhand der Zahl der Unterschiede stellen sie dann fest, wie viel Zeit zwischen den beiden Proben liegt und was sich seitdem verändert hat. So erstellten sie nach und nach auch einen Stammbaum aus den unterschiedlichen Gruppen von HIV-Viren. Durch jahrzehntelange Forschung ist mittlerweile bekannt, dass der Übersprung von HIV von einem Schimpansen auf einen Menschen schon lange vor den 1980er Jahren passiert ist. Vermutlich fand das Ereignis um 1908 in Kamerun statt. Ab diesem Zeitpunkt verbreitete sich das Virus langsam, stetig und unerkannt vor allem in Afrika, bis man schließlich in den USA und Europa auf es aufmerksam wurde. Noch etwas zeigt uns die AIDS-Epidemie. Forschung, Wissen und entsprechende Verhaltensänderungen versetzen uns in die Lage, Behandlungen zu entwickeln und Krankheiten einzudämmen. Selbst dann, wenn sie eine sehr lange Inkubationszeit haben. Blink Nummer 8. Lyme-Krankheit. Jede Zoonose ist in ein Ökosystem eingebettet. Dass Safer Sex die Ansteckung mit HIV verhindert, weiß mittlerweile jedes Kind. Sich zuverlässig gegen die Lyme-Krankheit zu schützen, ist hingegen etwas komplizierter. Außer du bist bereit, in Zukunft ganz auf Wald- und Wiesenspaziergänge zu verzichten. Die Lyme-Krankheit ist nach dem Ort ihres ersten bekannten Auftretens in Connecticut 1975 benannt. Sie wird von einer Bakterienart, den Borrelien, ausgelöst und durch Zecken übertragen. Die Krankheit beginnt mit einem runden Hautausschlag um den Zeckenbiss herum. Später greift die Krankheit zahlreiche unterschiedliche Organe an und führt in einigen Fällen zu Lähmungen. Auch im deutschen Sprachraum gibt es Zecken, die Borrelien in sich tragen. Je früher man eine Lyme-Borreliose behandelt, desto milder verläuft sie. Deswegen solltest du bei ringförmigem rotem Hautausschlag so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen. Die Lyme-Krankheit wird also durch Zeckenbisse übertragen. Die fiesen Krabbler sind aber nur die Vektoren. Die Forscher in Connecticut machten sich umgehend auf die Suche nach dem Reservoirwirt. Die übertragende Zeckenart ist auch als Hirschzecke bekannt und die Schlussfolgerung, dass die um Lyme heimischen Weißwedelhirsche die Reservoirwirte seien, führte dazu, dass deren Bestand bedeutend minimiert wurde. Es stellte sich aber heraus, dass die Zahl der Hirsche kaum einen Einfluss auf die Zahl der neuen Infektionen hatte, obwohl durchaus einige Hirsche mit den Borrelien infiziert waren. Die entscheidende Spezies sind, wie wir heute wissen, vielmehr verschiedene Mausarten, die unglaublich häufig von den Hirschzecken im Larvenstadium befallen werden. Mäuse kann man allerdings durch die Jagd nicht so leicht dezimieren. Was ist der Grund dafür, dass die Lyme-Krankheit ab den 70ern so gehäuft auftrat? Die Antwort liegt im Ökosystem. In modernen, bewirtschafteten Wäldern gibt es kaum Raubvögel, Wiesel oder Füchse. Die Mäuse haben keine natürlichen Feinde mehr und vermehren sich stärker als je zuvor. Und mit ihnen die Zecken. Wir Menschen haben in das ökologische Gleichgewicht der Wälder und Wiesen eingegriffen. Und jetzt kommt die Rechnung mit einer wahren Zeckenplage und einer Bakterieninfektion ins Haus geflattert. Blink Nummer 9. Viren regeln die Populationsgröße verschiedener Arten. 1993 passierte in der kleinen Heimatstadt des Autors in Montana etwas Ungewöhnliches. Unzählige kleine Raupen fraßen im Verlauf des Sommers die meisten Laubbäume der Stadt nach und nach fast vollkommen kahl. Unter den Bäumen klebte alles von den Ausscheidungen der kleinen Biester. Wer in der Nähe eines Baumes stand, hörte sogar ihre Millionen kleinen Kauwerkzeuge arbeiten. Gruselig! Irgendwann verpuppten sich die Raupen und einige Wochen später schlüpften zahllose kleine braune Schmetterlinge und flogen davon. Der Spuk war vorbei und kam auch nicht wieder. Im nächsten Jahr war alles wieder vollkommen normal. Was war passiert? Die Antwort: eine Massenvermehrung von Ringelspinnern. Massenvermehrungen kommen bei verschiedenen Tierarten vor, zum Beispiel bei einigen Heuschrecken, Seestern- oder Mäusearten. Am bekanntesten für Massenvermehrungen sind wohl die Lemminge. Diese Arten vermehren sich zu bestimmten Zeiten enorm stark, dann geht ihre Zahl plötzlich wieder zurück. Meistens spielen dabei Krankheiten eine entscheidende Rolle. Es sind hauptsächlich Viren, die dafür sorgen, dass sich das ökologische Gleichgewicht wieder einstellt. Und welche Spezies hat sich auf unserem Planeten in den letzten Jahrzehnten besonders stark vermehrt? Genau, der Mensch. Vermutlich lauern noch zahllose weitere Erreger verborgen, in ihren tierischen Wirten, in Wäldern, Wiesen und Höhlen, bereit die Zahl der Homini sapientis deutlich zu reduzieren. Früher oder später wird es zu einer neuen Epidemie kommen. Wir können nur raten, welche Art von Erreger es diesmal sein wird. Was also tun? Es ist nicht möglich, neue Ausbrüche immer zu verhindern. Dazu ist das zugrunde liegende Geschehen einfach zu komplex. Aber wir können intensiv Forschung betreiben und aus den gewonnenen Erkenntnissen lernen. Wir können unser Gesundheitssystem auf Vordermann bringen und gut ausgestattete Labore unterhalten, in denen neue Erreger schnell untersucht werden. Und wir können, jeder für sich, versuchen, die Gefahr einer Ansteckung möglichst gering zu halten. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass viele der bedrohlichsten Krankheiten der Welt Zoonosen sind. Es ist schwer vorherzusehen, wann und wo das nächste gefährliche Virus von einem Tier auf einen Menschen überspringen wird, doch dass es passieren wird, ist gewiss. Das liegt auch daran, dass wir den Lebensraum von Wildtieren immer weiter einschränken und sich so häufiger Gelegenheiten zum Spillover ergeben. Was du konkret umsetzen kannst: Lass die Finger von exotischen Wildtiergerichten. Schlangen, Wildkatzen oder sogar Affen. Im Urlaub exotische Speisen zu probieren, gilt als hip und gewagt. Allerdings könntest du die paar Minuten kulinarischen Genusses mit einer gefährlichen Krankheit teuer bezahlen. Auch wenn dir nichts passiert, unterstützt du durch deinen Konsum eine Zuliefererkette, die voller Risiken ist. Falls du Fleisch essen möchtest, halte dich besser an bekannte Arten aus vertrauenswürdiger Aufzucht. Geh lieber in einem großen Wald spazieren. Je größer ein Waldstück, desto mehr unterschiedliche Tierarten beherbergt es und desto eher ist es ökologisch im Gleichgewicht. Die Anwesenheit von Raubvögeln und anderen Fleischfressern sorgt dafür, dass es weniger Mäuse und andere kleine Nager gibt, die Borreliose übertragen. Deswegen ist in einem großen Wald die Wahrscheinlichkeit, sich durch einen Zeckenbiss anzustecken, geringer als in einem kleinen. Das waren unsere Blinks zu Die neuen Seuchen, warum wir alle in Gefahr sind, von David Quammen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.